Wir bereiten uns insofern auf die Predigt vor, als dass ich Psalm 2 vorlese. Und zu diesem Psalm 2 hat uns der Christoph Nickel, schön, dass du da bist, ich habe noch kein Wort über dich verloren, super. danke, dass du dich vorbereitet hast für die Predigt. Genau, zu Psalm 2 möchtest du uns etwas sagen und den lesen wir jetzt gemeinsam. Ihr dürft gerne parallel in euren Bibeln mitlesen. Darum toben die Heiden und ersinnen die Völker. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Grimm und sie schrecken mit seinem Zorn. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Er bitte von mir, was, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl denen, die sich bergen bei ihm. Amen.
Ich möchte zu Anfang beten und Jesus die Predigt anbefehlen. Lieber Herr Jesus, du bist jetzt da, wir freuen uns darüber. Gib uns doch jetzt blinde Augen für Dinge, die nichts taugen. Aber gib uns Augen voller Klarheit zu schauen, deine Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir persönlich geht am Ende eines Jahres. Es ist ja viel passiert. Ja, vor allem für zwei Gruppen. Unerfreuliches. Das ist zum einen das besondere Volk oder das Besonderste aller Völker dieser Welt, nämlich das Volk Israel. Wenn man sich ansieht, wie sich der Hass gegen dieses Volk, was man eigentlich rational nicht verstehen kann, also verständlich ist es nicht, dass die einzige Demokratie im Nahen Osten von allen gehasst wird, sei es Westen, Osten, Süden, Norden, fast von aller Welt. Und dieser Hass hat in diesem Jahr und gerade in den letzten Monaten dermaßen zugenommen. Da gibt es auch keine Unterschiede, auch vom politischen Hintergrund, von rechts, links, wo man sich fragt, was läuft da ab? Wer hat noch das Sagen? Vor allem, wenn man an den Gott, der hinter diesem Volk steht, nämlich den Gott Israels, denkt, der sich in Jesus Christus gezeigt und offenbart hat. Parallel dazu gibt es auch eine Entwicklung, die fast identisch ist zu dem, was man in Bezug auf die Nation Israel sieht, nämlich die Entwicklung dessen, was gegen das geistliche Israel, nämlich die Gemeinde Jesu, in den letzten Jahren passiert hat. Obendorf sagt, dass sich die Verfolgung von Christen auf der ganzen Welt verdreifacht hat. Mittlerweile werden über 300 Millionen Christen verfolgt auf der ganzen Welt. Wir denken meistens an Nordkorea oder an Saudi-Arabien oder Afghanistan, aber die größte Verfolgung, die zurzeit herrscht, ist in Afrika, Nigeria oder Sudan. Tausende von Christen werden umgebracht. Unendliches Leid geschieht ihnen, weil sie wem gehören? Nämlich Jesus Christus. Und das macht Gottes Wort so deutlich und da sehen wir die Verbindung zwischen diesen beiden Entwicklungen, dass eigentlich dieser Hass letztlich nicht Israel, den Juden, gehört, an sie gerichtet ist, oder der Hass auch gegen Christen nicht gegen sie gerichtet ist, sondern letztlich gegen den, der hinter beiden steht. Und darum geht es in dem Text, den wir eben gehört haben. Und ich finde, dieser Text, der spricht genau in diese Situation des Heidenaufstands gegen eben denjenigen, der hinter dem Volk Gottes steht. Habt ihr die Zettel mitbekommen, Heidenaufstand und Heidenangst und eben Gottes Antwort darauf, darum soll es heute gehen. Und wir sehen in der Bibel, dass gerade dieser Psalm nicht nur sich einmal erfüllt, sondern in der Apostelgeschichte beziehen die ersten Christen auch einen Blick auf die Verfolgung, die sie schon in ihrer Zeit erleben, auch auf ihre Situation und schöpfen daraus Kraft, Ermutigung und Stärkung und Orientierung für ihre persönliche Situation. Und von daher wünsche ich und hoffe ich das auch für dich und mich, dass auch dieser Psalm für dich Orientierung auch für das ist, was du vielleicht empfindest, wenn du das Toben der Völker, den Heidenaufstand siehst und mitbekommst. Dieser Psalm beginnt ja mit diesen Worten: Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Das ist ja eine berechtigende Frage, und wenn man dann weiterliest, dann fragt man sich ja, was ist eigentlich der Hintergrund dieses Heidenaufstandes? David ist ja der Autor, der menschliche Autor dieses Psalmes, und er schreibt ihn am Ende seines Lebens, als er ein kleines Teil von Israel verzehnfacht hat, von der Ausprägung. Er hat ein riesiges Reich geschaffen, hatte Völker, Länder, Israel einverleibt, die Ammoniter, die Philister, die Aramäer, also Syrien. Ein riesiges Reich geschaffen, er war der mächtigste Herrscher der damaligen Zeit. Und so wie das später Israel machen musste, im Blick auf Babylon oder Ägypten, nämlich sie wurden auch von diesen Großreichen erobert, so, und dann war es dann meistens so, sie konnten dann irgendwie so weitermachen, der König blieb bestehen, aber sie mussten an sozusagen das Großreich Tribut bezahlen. Sie waren sozusagen Vasallen. Und so hat das David im Prinzip auch gemacht. Die normale Verwaltungsstruktur blieb bestehen, aber er war der Oberherr, und diese unterjochten Völker mussten dann Tribut bezahlen. Das ist jetzt eben der entscheidende Punkt. Wie gesagt, es war am Ende seines Lebens. Die Leute wussten, also die Vasallen, diese Völker wussten, dieser starke, mächtige König wird irgendwann bald abdanken. So, und wenn man sich ein bisschen mit Geschichte auskennt, weiß man, dass solche Situationen gefährlich sind für ein Reich. Und nicht nur Vasallen, sondern auch andere Mächtige in einem Reich versuchen, das auszunutzen und selber sozusagen an die Macht zu kommen. Und das ist eben der Hintergrund auch hier. Die Vasallen sahen jetzt nach Davids Machtübernahme zum ersten Mal die Möglichkeit, diese Bindung, in der sie bestanden, und das wird in unserem Text ja beschrieben, Vers 3, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Das ist genau der Hintergrund, diese Bindung aufzulösen. Weil eben sie dachten, der große David ist jetzt alt, schwach, und der Nachkomme, der ist jetzt noch nicht so gefestigt, der dann auch sozusagen seine Nachfolge antritt. Also jetzt können wir den Absprung wagen und unser eigenes Ding machen. Das ist also der Hintergrund. Und jetzt ist natürlich die Frage, was jetzt Gottes Antwort drauf ist. Man könnte natürlich auch fragen, warum interessiert das Gott? Es geht ja letztlich, vermeintlich, nur um David um Israel und um den Nachkommen von David als Herrscher. Das hatte Gott letztlich mit ihnen zu tun. Aber das ist eben der Punkt, und das sehen wir schon direkt in den ersten Versen. Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen. Und jetzt geht es nicht darum, dass jetzt gegen David oder gegen sein Nachkommen, sondern gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und das ist sozusagen der erste Punkt, wie Gott darauf reagiert. Er nimmt das, was eigentlich normale politische Ereignisse sind, die man auch sonst aus der Weltgeschichte erkennt oder sieht oder weiß. Er nimmt das, was da passiert, persönlich. Und das hat natürlich einen konkreten Hintergrund. Die Botschaft ist deswegen dann ab Vers 6 ganz deutlich: Habe doch ich meinen König geweiht aus Zion, meinem heiligen Berg. Lass mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen: Mein Sohn bist du. Also Gott sagt das. Du bist mein Sohn. Ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir, und ich will dir die Nation zum Erbteil geben, zu deinem Besitz, die Enden der Erde mit eisernem Stab, magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Das heißt, die Botschaft ist klar, der Papa hinter diesem neuen König, wir wissen geschichtsmäßig, dass es Salomo ist, der die Nachfolge von David antritt, der Papa hinter diesem scheinbar noch Jungspund, der das Ganze sehr wahrscheinlich vielleicht sogar vor den Karren fährt, wenn der große, tolle Papa, nämlich der David, nicht mehr da ist. Aber der ist ja jetzt klapprig. Aber Gott macht deutlich, nicht der klapprige Papa, der schon ein bisschen vielleicht senil ist, steht hinter diesem Salomo, sondern der Papa ist der allmächtige Gott. Gott, der Mächtige, der Allmächtige, der hat Salomo eingesetzt. Ihn hat Gott im Salomo im Rücken. Und deswegen ist das die entscheidende Aussage, Vers 6, habe doch ich meinen König geweiht. Und deswegen ist jetzt verständlich, warum dann Vers 2 es heißt, dass sie einen Aufstand nicht nur gegen David oder seinen Sohn Salomo proben, sondern eben sich gegen Gott wenden. Es treten auf, Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Also, Gott nimmt das persönlich. Und das Zweite, was wir an Reaktion Gottes auf den Heidenaufstand erleben und sehen, ist, was wir dann in den Versen 4 und 5 lesen. Der Himmel, der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Darum spricht er sie in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Diese Könige, diese Vasallen dachten sich, haben sich ins Fäustchen gelacht, dachten, jetzt ist unsere Chance getan, der zukünftige König ist schwach, jetzt ist unsere Zeit gekommen, jetzt proben wir den Heidenaufstand. Sie lachen sich ins Fäustchen, aber wer lacht zuletzt? Das ist der, der im Himmel thront. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, Offenbarung, Buch Daniel. Gerade Daniel 4 und 5, aber auch schon vorher und nachher in den Kapiteln wird deutlich, diese Botschaft, die auch hier im Psalm 2 steht oder auch in der Offenbarung, dem wichtigsten Kapitel in der Offenbarung, Kapitel 4 und 5, wer das Sagen hat. In der Offenbarung, das wichtigste Möbelstück ist ja in der Offenbarung der Thron, worauf direkt in Kapitel 4 der Blick fällt. Und es ist natürlich die Frage, wer thront da? Wer hat das Sagen? Von diesem Thron aus wird regiert. Da fallen die Würfel bezüglich dessen, was in dieser Welt geschieht. Und auch in Kapitel 4 und 5 im Buch Daniel wird das deutlich. Nebukadnezar, obwohl er der mächtigste Mann der damaligen Zeit war, noch ein größeres Reich aufgebaut hat wie David. Einer der größten Herrscher aller Zeiten, der sagt am Ende, ein beeindruckendes Zeugnis, kann man nachlesen in Kapitel 3, ich habe erkannt, dass der Himmel regiert. Dass Gott das Sagen hat und nicht ich. Ich dachte, ich hätte alles im Griff. Aber der Himmel regiert. Er hat das Sagen. Und deswegen ist das eine ganz wichtige Botschaft von diesem Text her, dass wir diese Realität sehen. Als jemand, der vielleicht unter Druck steht, dem das, was in der Welt passiert, auch an Angriffen, die jetzt nicht nur von Menschen geschehen, sondern dahinter steckt ja eine geistliche Macht, nämlich Satan, im Blick auf das, was wir in Israel sehen, dass ja zwar Völker, Menschen versuchen, die Sache Gottes zu unterdrücken und kaputt zu machen, aber Gott steht darüber. Und das ist die Botschaft des ganzen Alten Testamentes. Da traten viele große Herrscher und Führer auf, wie gesagt Nebukadnezar oder Darius oder andere. Aber sie waren letztlich nur Spielbälle des lebendigen Gottes. In Kapitel 42 im Jesaja-Buch am Ende spricht sogar Gott von Kyros, der letztlich der Knecht ist. Es war der größte Herrscher, der das riesen babylonische Reich kaputt gemacht hat und zerstört hat. Ein riesiger Herrscher. Aber aus Gottes Sicht tut er nur das, was Gott zu tun gedachte. Also, was ist Gottes Antwort? Er thront. Das macht auch etwas an Gefühl, Atmosphäre aus. Wer thront, der ist nicht in Panik. Der muss nicht panisch irgendwie was tun oder machen, sondern er regiert, er hat das Sagen, er kann souverän regieren und auf diesen Aufstand reagieren. Er ist in jeder Beziehung überlegen. Er spielt in einer völlig anderen Liga. Und deswegen ist das letztlich zum Lachen, was diese Vasallen machen. Deswegen ist es letztlich auch zum Lachen, was die Völker auch heute tun. Oder selbst in der damaligen Zeit, wo das Volk Israel sogar verfolgt und verschleppt worden ist von Nebukadnezar, auch selbst da sind die scheinbaren Protagonisten, die das Sagen haben, nicht Nebukadnezar, Darius oder Kyros, sondern der thront, der Herr ist, der das Sagen hat und die Fäden zusammenhält, das ist unser Herr Jesus Christus. Und das Interessante jetzt an dieser Stelle ist, dass dieser Gesalbte, von dem ja ständig die Rede ist, dieser König, nicht nur der Anlass für den Heidenaufstand ist. Weil der jetzt der zukünftige König ist, deswegen proben die jetzt den Aufstand. Nein, dieser König, scheinbar ist das eben der Salomo, dieser König ist auch das, wie Gott gegen den Heidenaufstand vorgeht. Er ist nicht nur der Anlass, sondern er ist der Mittel, diesen Heidenaufstand kaputt zu machen und zu zerstören. Habe doch ich meinen König geweiht, So, ich habe ihn gezeugt, Vers 6, Vers 7. So, und dann Vers 9, mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern wie Töpfergeschirr und sie zerschmeißen. Das heißt, dieser König, dieser Gesalbte, von dem hier die Rede ist, ist auch die Waffe Gottes, in Anführungsstrichen, gegen den weiten Aufstand. Und dann spätestens jetzt an dieser Stelle merken wir, dass sich das Ganze natürlich weitet. Nicht nur von diesem scheinbar gesalbten Nachfolger von David, nämlich Salomo. Das ist ja der direkte Zusammenhang, den ich eben geschildert habe, sondern er weitet sich nach mehr. Denn, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Gesalbter, was das in Hebräisch bedeutet. Wer weiß das? Messias. Und wer weiß, was das in Griechisch bedeutet? Gesalbter? Christus. Dieser Psalm, aber nicht nur dieser Psalm, wird nämlich deswegen auch als messianischer Psalm genannt, der eben nicht auf den einen gesalbten Nachfolger von David, Salomo, hinweist, sondern auf den einen, den Gesalbten, der in der Zukunft kommen soll und kommen wird. Und es gründet sich auf einem der wichtigsten Kapitel, die im Alten Testament es gibt, nämlich dem 2. Samuel 7, wo Gott einem Menschen das größte Versprechen gibt, das man einem Menschen geben kann. David wollte Gott ein Haus bauen und Gott sagt ihm, nein, nicht du sollst mir ein Haus bauen, das wird dein Sohn machen. Nein, ich werde dir ein Haus bauen, aber nicht ein Haus aus Holz oder Stein oder Marmor, sondern eine Familie. Kennt vielleicht das Haus Habsburg oder das Haus Wittelsbach. Das heißt, dass aus einer bestimmten Familie immer dann König in Bayern, in Österreich beziehungsweise in England sind. Das ist das Haus Davids. Und er sagt in 2. Samuel 7, dass auf deinem Thron in Ewigkeit einer deiner Nachkommen sitzen wird. Wir kennen die Geschichte und wissen, dass der letzte König, Zedekia, verschleppt wurde nach Babylonien, dort auch die Augen ausgestochen bekommen war und danach kein Nachkomme von Davids mehr in Israel auf einem Thron regiert hat. Aber die Leute, die Israeliten und auch die Propheten haben diese Verheißung wachgehalten und haben gesagt, ja, es wird eines Tages einer kommen, eben aus der Familie Davids. Und die Weihnachtsgeschichte, wir lesen das in Matthäus 1, beginnt eben gerade damit, dass eine Abstammungslinie, ein Stammbaum am Anfang steht, um deutlich zu machen, ja, dieser Sohn geboren wird, Maria und Josef, ist eben aus der Nachkommenschaft Davids. Er ist die Erfüllung dessen, was David letztlich viele hunderte Jahre vorher versprochen wurde. Und auch in der bekanntesten Weihnachtsgeschichte in Lukas 2 wird das ständig betont. In der Stadt Davids, aus der Familie Davids, mehrmals, lest euch das mal durch auf diesen Hintergrund her. Und deswegen sage ich jetzt mal, wenn Menschen sagen, ich glaube an Jesus Christus, nicht nur an Jesus als Prophet, wie das Muslime tun, sondern ich glaube an Jesus Christus, bekennen sie damit, ich glaube, dass Jesus der versprochene Retter, der versprochene Gesalbte ist, auf den die Juden Jahrhunderte, Jahrtausende warten bis auf den heutigen Zeitpunkt, aber er ist es. In ihm hat sich das erfüllt, was Gott über Jahrhunderte und Jahrtausende versprochen hat. Und das Tolle ist, wenn wir dann hier lesen, er wird diese Dinge zurechtbringen. Er wird regieren. Er wird handeln. Und interessanterweise, selbst auch in der Offenbarung, ich habe ja schon von Kapitel 5 gesprochen, dem wichtigsten Kapitel in der Offenbarung, wo dann ja, der Fokus auf den Thron gelegt wird und nachdem nirgendwo ja einer gefunden wird, der wirklich die Herrschaft antreten kann und die, die Ernennungsurkunde in die Hand bekommt und dann herrscht für alle Zeiten und für immer über alles, dann kommt jemand heraus aus dem Lichtkegel. Und das ist interessanterweise ein Lamm, aber vorher wird gesagt, das ist der Löwe Juda. Eben derjenige, der aus dieser Abstammungslinie kommt. David gehörte zum Stamm Juda. Und aus dem Stamm Juda, aus der Familie David, stammte dann Jesus. Auch das wird so deutlich und klar beschrieben. Und es ist interessant, dass auch in 1. Mose 49, wo Jakob die ganzen Stämme segnet, auch der Hintergrund dessen steht, was hier steht. Denn da wird gesagt, dass Juda in Zukunft ja herrschen wird mit eisernem Stab. Alles weist auf Jesus zu. Was ist also letztlich Gottes Antwort auf den Heidenaufstand? Dass Jesus siegt, dass er thront, dass er regiert, dass er das Sagen hat und dass er alles zum Guten führt. Und er hat eben letztlich gesiegt, ja, indem er am Kreuz, am Golgatha stirbt. Nochmal der Hintergrund von Offenbarung 5. Wir wissen, dass Gott das Sagen hat, nicht Darius zur Zeit von 700 vor Christus, nicht die Herrscher dieser Welt heute oder zur Zeit der Christen, an die die Offenbarung geschrieben worden ist, Domitian. Nicht er regiert, sondern Gott regiert. Er sitzt auf dem Thron, er hat das Sagen. Aber dann kommt eben aus diesem gleichen Licht jemand heraus. Es ist aus der Nachkommenschaft Judas und Davids, haben wir schon gesehen. Aber wie zeigt er sich? Er zeigt sich nicht in Form eines Raubtiers oder ein Kampftieres, wie damals große Herrscher dargestellt werden, sondern er zeigt sich in der Gestalt eines Lammes. Und es ist die Botschaft des ganzen Neuen Testamentes und gerade der Offenbarung, Kapitel 5, aber wir haben es eben auch in Offenbarung 21 gelesen. Wer siegt auch am Ende? Wer hat das Sagen? Wer tritt am Ende bei seiner Wiederkunft auf? Das Lamm. Jesus hat gesiegt, indem er verloren hat. Er wurde arm, damit du reich wirst. Er hat dadurch, dass er verloren hat, alles aufgegeben hat, letztlich den größten Sieg errungen. Die Herrscher dieser Welt, die haben gesiegt und regieren bis heute durch Gewalt und durch Macht. Cäsar hat diesen Spruch ja kreiert, ich kam, sah und siegte. Und wie hat er gesiegt? Indem er 2 Millionen Gallier platt gemacht hat. Er hat sein Reich auf Blut, nicht von seinem eigenen Blut, sondern aufgrund des Blutes von anderen aufgebaut. Unser Herr Jesus hat sein Reich aufgerichtet, indem er sein eigenes Leben, sein eigenes Blut hergegeben hat. Er kam, sah und liebte und gab sich hin. Und das ist das Mittel, damit Menschen in seinem Reich gerettet werden. Wir haben es eben gesehen. Das heißt, die sich darauf gründen und ihm vertrauen und sich ihm unterordnen. Was sind jetzt die Konsequenzen dessen, was wir an diesem Text sehen, für dich und mich heute? Zunächst einmal Trost. alle Menschen und Mächte, die den Anschein haben, das Sagen zu haben in dieser Welt, unterstehen letztlich seiner Herrschaft. Und eines Tages werden sie das auch erkennen. Ich möchte dich ermutigen, diese Wahrheit, diese Realität, diesen Blick in den Himmel, dass du mit diesem Blick in den Alltag gehst. Tendenziell leben wir mit dem Blick, mit dem Sehen von der horizontalen Ebene. Wir sehen die Geschehnisse in dieser Welt, wir sehen die Geschehnisse am Arbeitsplatz, in der Wirtschaft. Wir haben den Eindruck, Putin regiert oder irgendwie, wenn man vielleicht so verschwörungsmäßig unterwegs ist, irgendwelche nominösen Mächte regieren. Corona regiert, irgendwelche großen Firmen regieren. Ich bin eigentlich in fremder Hand und bin denen letztlich hilflos ausgesetzt. Es ist hilfreich, weg von dieser horizontalen Ebene zu gehen und eben die vertikale Sicht der Dinge, so wie wir das in diesem Text lesen, und deswegen so wichtig, die Bibel zu lesen und Gottes Wort zu gehen, weil wir im Alltag eben letztlich nur von der horizontalen Ebene geprägt werden. Früher war vielleicht noch Gott auch im Alltag, im normalen Alltag noch irgendwie, kommt das noch vor. Heute kommt Gott gar nicht mehr vor, null. In der Schule nicht mehr, in unserem Alltag nirgendwo. Und wenn wir dann nicht Offenbarung bekommen, einen Blick in die Realität Gottes, dann lassen wir uns eher letztlich von dem prägen, was wir fühlen, was wir sehen und womit wir konfrontiert werden. Und deswegen mache ich dir Mut, darauf zu schauen. So wie das die Christen in der damaligen Zeit gemacht haben. Lest euch das mal vielleicht heute Abend mal vielleicht auch nochmal durch oder heute Nachmittag. Apostelgeschichte 4, Vers 24 bis 28. Wo diese Christen diesen Psalm beten, wo sie unter Druck gesetzt wurden durch den Hohen Rat, die paar Wochen vorher noch ihren Herrn umgebracht haben und getötet haben. Sie wussten, welche Macht die hatten. Und jetzt geht es ihnen an Leder. Man kann sich vorstellen, welche Gefühle und Gedanken ihnen durchs Herz und durchs Innere kamen. So, was haben sie gemacht? Sie sind nicht in ihren Ängsten und in ihren Umständen stecken geblieben, sondern haben bewusst diesen Psalm genommen und haben die Wahrheit, die in diesem Psalm steht, auf ihr Leben und ihre Situation übertragen. Und haben gesagt, da tobt der Herodes. Da toben der Hohe Rat. Wie die Heidenvölker damals auch getobt haben. Die haben richtig Power und Macht. Aber wir haben doch an Jesus gesehen, ein paar Wochen vorher. Scheinbar haben sie ihre Ziele erreicht, die Heidenvölker. Sie haben Jesus Murks gemacht und kaputt gemacht. Aber wir sehen, Gott ist der Chef, er kommt mit seinen Plänen zum Ziel. Und er hat das, was die Heidenvölker so gar geplant und gewollt haben, nämlich Jesus kaputt zu machen, hat er sogar benutzt, damit seine Pläne, Gottes Pläne umgesetzt werden. Und glaub mir, selbst das Schreckliche, wenn Israel zum Beispiel unterdrückt wird und verfolgt wird, auch wenn Christen verfolgt werden, auch wenn du unter Druck gerätst und in Schwierigkeiten gerätst, es ist an dem Thron Gottes vorbeigegangen und letztlich kannst du daraus erkennen und sehen, dass Gott genauso wie er das mit Jesus gemacht hat und letztlich gesiegt hat, er es auch in deinem Leben tut, wenn du ihm vertraust und auf ihn schaust und sagst, ich bin nicht in der Teufelshand, nicht in der Hand von irgendeiner Krankheit oder irgendwelchen Mächten, sondern ich bin Gottes Hand und ich befehle ihm mein Leben an, egal was kommt. Und ich weiß, er wird auch durch Leid und Schwierigkeiten mein Leben zum Ziel führen. Ich wünsche dir, dass du das dann auch erfährst, was die ersten Christen dann, ich kann das nachlesen, Apostelgeschichte 4, was die auch erlebt haben, als sie das gebetet haben, als sie diese himmlische Perspektive angenommen haben. Was haben sie nämlich erlebt? Der Himmel, die Erde bebte und sie wurden mit Geist erfüllt. Wir sehen Kapitel Psalm 2, diese zwei, ersten zwei Psalme sind sozusagen Einleitungspsalme. Psalm 1 warnt davor, dass die Welt uns zu stark fasziniert, dass sie uns prägt und uns von Gott und seinem Wort wegführt. Aber es gibt eben auch eine zweite Gefahr und darauf geht eben Psalm 2 ein, dass uns die Welt nicht nur fasziniert, sondern auch erschreckt und uns lähmt und uns kaputt macht. Und das ist genauso gefährlich, wie das, wenn uns die Welt ja fasziniert. Und auch in anderer Weise gibt es eine Beziehung zu Psalm 1. Psalm 1 macht deutlich, wenn es die Welt fasziniert, was brauchen wir? Wir brauchen Gottes Wort, dass wir uns daran halten. Dann erfahren wir Glück und Segen. So wird das deutlich in Psalm 1. Aber, und deswegen ist das der Pendant, sind das sozusagen zwei Seiten einer Medaille. Wie geschieht das konkret? Dass Gottes Wort ja, diese verändernde Kraft und auch segnende Kraft auch hinterlässt. Das geschieht eben durch Jesus, durch diesen Gesalbten, durch diesen Christus. Psalm 1 beginnt mit dem Satz, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, sondern sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Psalm 2 endet mit diesem wunderbaren Satz, ja, glücklich alle, die sich eben in Jesus bergen und bei ihm zur Ruhe kommen. Wie dann diese Worte, die wir eben gelesen haben, auch Psalm 2 für sich persönlich in Anspruch nehmen und dann diesen Jesus vertrauen. Vertrauen, dass er da ist, dass er lebt und sich um uns kümmert. Ich schließe mit dem, will ich mal sagen, womit dieser Psalm eben endet. Wir haben gesehen, an Jesus ja, entscheidet sich alles, er regiert, er hat das Sagen. Und deswegen richtet sich am Ende dieses Psalms ja, der Autor, letztlich Gott, an diese Könige und gibt ihnen die Chance zur Umkehr. Vers 10, und nun, ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Diene dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn. Küssen ist ein Zeichen von Unterwerfung. Dass man ja, seine Herrschaft anerkannt. Dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Feuer. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Du hast letztlich die Wahl. Das haben wir in dem Vers, den wir am Anfang gesehen haben, auch gesehen. Entweder du ordnest dich in diesem Leben unter Jesus und küsst ihn. Handelst verständlich, ständig, so beginnen ja diese Verse, die Aufforderung an diese Könige. Was ist eigentlich verständlich? Was ist weise? Wie sollten wir angesichts, dass Jesus regiert, dass er das Sagen hat, dass er die Welt und alles zu einem Ziel bringt, wie sollten wir verständig und weise darauf reagieren? Was finden wir im Buch der Weisheit, in Sprüche? Die Furcht des Herrn ist der Beginn der Weisheit. Das bedeutet, ich respektiere Gott, ich stelle mich ihm unter. Sage, du bist der Chef, du bist der Herr. Und das ist so entscheidend und wichtig, auch für dich persönlich, auch in deinem persönlichen Leben. Denn natürlicherweise ist es so, wie das im 1. Mose 3 beschrieben wird, wo der Feind, nämlich die Schlange, uns sagt, wenn du von der Frucht nimmst, dann wirst du weise sein, merkt ihr? Und jetzt, was ist die menschliche, teuflische Weisheit? Und du wirst selbst erkennen, was gut und böse ist. Und das ist letztlich die Frage an dich. Du kannst, so wie die Masse, deine Umgebung, auch deine Klassenkameraden, deine Freunde, deine Nachbarn, vielleicht sogar von Menschen, die sich vielleicht sogar als Christen nennen und sagen, ja, ich bin Christ, ich folge Jesus nach, aber letztlich unterstellen sie sich nicht Jesus. Jesus ist vielleicht Babysitter, der auf ihre Kinder aufpasst. Er ist der Bulldozer, der ihnen die Probleme beiseite schaffen soll, aber er ist nicht ihr Herr. Sie stellen sich nicht ihm unter, sondern machen es noch genauso wie das erste Menschenpaar. Sie wissen selber Bescheid, was gut und böse ist. Und deswegen sind sie letztlich selber ihr Herr. Sie stehen selber auf dem Herzensthron und dem Lebensthron. Deswegen ist die Frage an dich, von diesem Text her. Du hast gesehen, wer am Ende regiert. Wir haben gesehen, Offenbarung 21, was am Ende sein wird. Entweder bekennst du dich freiwillig in dieser Welt voller Glauben zu diesem Herrn, unterstellst dich ihm, lässt dich von ihm retten durch das, was er am Kreuz für dich getan hat, birgst dich bei ihm als Heiland und Herr. Oder du wirst gezwungenermaßen, wenn er wiederkommt und sein Reich aufrichtet, dich ihm unterstellen. Jesus bekommt auf jeden Fall die Ehre, die er verdient hat. Freiwillig oder gezwungen. Philipper 2. Weil Gott in Jesus alles für uns getan hat, sich so weit erniedrigt hat, hat Gott ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit sich in Jesus, vor Jesus, alle Knie beugen werden. Und jeder Mund bekennen muss, dass er der Herr ist. Deswegen sage ich jetzt mal, viele Menschen denken, ich brauche Gott nicht, ich will auch mit Gott nichts zu tun haben. Sie lassen sich dann auch verbrennen und denken, ja, wenn ich verbrannt bin, dann bleibt ja nichts mehr von mich übrig. Dann muss ich mich auch nirgendwo verantworten, nach dem Tod ist alles aus. Und denken, sie hätten sich dann vor Gott gerettet. Aber die Bibel sagt eindeutig und klar, alle werden auferstehen und die Bücher werden aufgetan. Wir können uns vor Gott nicht retten. Du kannst dich nur vor Gott verbergen. Du kannst dich nicht vor Gott verbergen durch, Verbrennung oder dass du dein ganzes Leben vor ihm wegläufst und meinst, Gott wird dich schon nicht finden. Das funktioniert nicht. Die einzige Alternative, dass du dich bei ihm birgst, so wie es am Ende dieses Psalm heißt, dass du dich ihm unterstellst, dich an ihn wendest und sagst, du bist jetzt mein Herr, du bist mein Heiland, du hast alles für mich getan. Wo ist solch ein Herr zu finden, der was Jesus tat mir tut, der mich erkauft hat von Tod und Sünden durch sein eigenes teures Blut, soll ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab. Soll ich dem nicht Treue schwören, Treue bis in Tod und Grab. Dieser Psalm fragt dich und stellt dich vor die Entscheidung. Verbirgst du dich vor Gott? Läufst du vor ihm davon? Machst du einen Heidenaufstand? Oder birgst du dich bei ihm? Die Antwort ist, bleib bei dir. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken für dein kostbares Blut. Du hast dich für uns hingegeben. Du hast alles für uns getan. Du hast uns lieb. Du hast diese Liebe bis zu deinem letzten Atemzug, bis zu deinem letzten Blutstropfen bewiesen, dass du unser Heil, unsere Rettung willst. Du hast alles dafür getan. Hilf uns doch jetzt, wirklich uns dir unterzuordnen, auf dich zu hören, uns vor dir zu beugen, Herr. Gib uns Kraft und Stärke dazu. Befehlen uns dir und deiner Gnade an. Amen.